muss mal kurz hier die Gepflogenheiten erklären.
Ja.
Am Anfang steht immer eine unglaublich beleidigende Einleitung. Die lese ich immer vor.
Wo ich verdammt scheiße über wegkomme.
Genau.
Aber ich bin mal gespannt jetzt.
Hier ist der Grauzone der Post. Hier ist die Grauzone der Post.
Bleibt alles drin. Bleibt alles drin. Ungeschnitten. Du kannst dich doch verlassen, Bettina. Es sollte auch,
nee, nur deine
dass wir nicht verraten, wer heute unser Gast ist, Bettina. Du kannst dich verlassen. Alles,
nur
was ich
deine
gesagt.
Sachen bleiben ungeschnitten
drin. Achso, verstehe.
Hier ist die Grauzone, der Podcast mit Pfiff. Auf dem Weg nach Veganistan geblitzt worden und vorsichtshalber doch noch einen Achterträger Thunfischmakis beim Real eingesteckt. Carlo von Tiedemann, Besitzer des weltschönsten Taschentuchspenders und Steffi Banowski, Herausgeberin des Standardwerks für Kleingärtnerinnen. 100 tolle Dinge, die Sie mit Quitten garantiert nicht machen können. Schön, dass ihr zuhört.
Ja.
So, und der versierte Hörer hat vielleicht schon eine Lache entdeckt, die gar nicht zu uns gehört. Und für die habe ich auch noch ein Intro geschrieben. Pass auf.
Los jetzt, lass raus.
Über Wuppertal ist soweit alles gesagt. Zum Bahnhof geht's bergab, vom Bahnhof weg geht's bergauf. Könnte der Grund sein, dass unsere Gästin den Weg zurück nie mehr in Angriff genommen hat. Stattdessen Harburg, da wo so viel Kreatives seinen Ursprung nahm, von Conny Reimann bis Mohamed Atta, an Unternehmergeist mangelt es im bescheidenen Hamburger Stadtteil südlich der Elbe nicht. Moderatorin, Buchautorin, fahrendes Volk, Dorschilein und sehr gut, nee, andersrum, sehr schön Steherin, habe ich gelernt.
Ja.
Bettina Tietjen ist da.
Yay. Ach, wie schön.
Ja, Bettina, du warst mit, aber schon seitdem es diesen Podcast gibt, seit ich war die 5 Jahre hinten, warst du mein Wunschkandidat?
Ehrlich? Ach Mensch.
Gendern. Und du bist wirklich, weil, das haben wir immer gesagt, dass wir, irgendwann hat Bananowski, die Dame, die jetzt erstmal lange Pause hat, zu mir gesagt, ich weiß nicht, ob wir das zu dritt können. Weil es eine technische Frage, aber dieses Luder, dieses hübsche, Bananowski hat gesagt, das kriegen wir hin.
Ja, und ich habe mich so gefreut. Jetzt,
ja.
Also ich wusste ja gar nichts von eurer Grauzone.
Oh,
und dann habe ich das gehört und habe sofort gedacht, da muss ich unbedingt hin.
Wir sind
alleine schon, weil Steffi so lustige Mails schreibt, die man alle schon so vorlesen und senden könnte.
Wir sind ständig bei Baywatch Berlin und bei Böhmermann.
Wie? Wo?
Ja.
In welcher
das
Form?
Wir sind ständig zitiert.
Ehrlich?
Und Jan und ich sind so ohne Flachs jetzt. Also, dass du den Grauzonen-Rubbel nicht kennst bisher.
Ehrlich, ihr werdet bei Baywatch Berlin werdet ihr zitiert. Da habe ich neulich, hat mich jemand angesprochen, also jemand Junges, weil ich hatte das auch noch nie gehört, und hat gesagt, dass der Klaas Häufer Umlauf
ja,
in seinem Podcast gesagt hätte, ich wäre beim NDR das Beste, was einem passieren könnte.
Ja.
Oh,
hat er gesagt. Hat mich gefreut.
Also das ist wirklich eine
und
große...
Und mich hat er auch gelobt, über den grünen Klee, die
Na,
Saudi.
Er hat gesagt, du siehst aus wie ein Bobtail.
Ach so. Ach, das hat er gesagt?
Oh, das kann man natürlich auslegen, wie man möchte.
Bobtails
sind gemein.
Die treuesten Hunde überhaupt.
Ja, ich habe im Nachgang dann festgestellt, dass Bobtails übersetzt heißt Bobtail Stummelschwanz.
Oh,
ja, und
das war
eng.
Natürlich eher
da wird's eng, also das finde ich,
das
ich
trifft
so,
ganz so gar nicht zu.
Ja, man nennt mich auch die lange Route.
Glaube ich. Ich weiß es nicht, aber ich glaube es.
Es ist auf jeden Fall schon sehr viel Schönes gesagt worden in diesem kleinen Raum. Wir sind heute nicht bei Christoph in seinem Atelier.
Nein.
Sondern wir haben uns ins bodenständige Ambiente des Norddeutschen Rundfunks in die hinteren Reihen
begeben.
Begeben, sagt man. Könnt ihr denn irgendwelche, sagen wir mal, Aussagen zum Spitznamen Dorschilein machen, die auch kritische Nachfragen bestand
ja,
haben.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja mal, Carlo und ich haben vor langer Zeit mal eine wirklich, ich muss sagen, Sternstunde des deutschen Fernsehens.
Das war
das.
Aber bevor die Segel sich blähten, weißt du, das fällt mir gerade ein.
Das war davor noch. Das war
vor
den Segeln.
Stimmt, vor dem blähenden Segel, ja stimmt, ja.
Der große norddeutsche Chorwettbewerb hieß das. Das war im Studio Hamburg, das waren viele Folgen, ne? Sehr viele lange Folgen.
Überlänge.
Da konnten sich Chöre bewerben, Amateurchöre. Und da haben sich doch der ein oder andere Chor beworben, der den Namen nicht verdient, weil die einfach überhaupt nicht singen konnten, muss man ganz ehrlich mal sagen. Aber Carlo und ich hatten immer sehr viel Spaß und das Lustigste war eben ein Chor, der kam, ich weiß gar nicht, Schwerin, Wismar,
ja,
irgendwo.
Irgendwie da.
Und dann die sangen immer, es gibt doch dieses Lied von der Wildecker Herzbuben.
Herzilein.
So, auf die Melodie sangen die, Dorschilein, du darfst nicht traurig sein. Und im Hintergrund standen welche mit so Fettelhänden. Die schwenkten Dorsche, also an so Stangen, so selbstgebastelte Dorsche. Und das haben wir nicht vergessen. Doch, und seitdem nennen wir uns gegenseitig immer Dorschiland, weil das war, ist unvergesslich. Das ist einfach unvergesslich.
Wie groß ist die Distanz zwischen dem Programm, was man dann präsentiert, und euch selber?
Ja, ich muss mir ehrlich sagen, scheiße Programm, weil wo wirklich Bettina ist, ist einfach diese pure Menschlichkeit und diese verdammt ungefilterte gute Laune.
Ja.
Das ist ja das, was ich an ihr so liebe, weil ich komme mit allen Kollegen weltweit klar. Also du bist ja zwei oder drei, weißt du nicht, Guatemala, wo immer auch so. Aber bei Bettina ist es so, du betrittst das Studio und sie sitzt da und dies angucken und das ist zwischen uns, weil ich kann mich auch nicht vorstellen. Und nee. Wir haben uns seit Jahr und Tag eben gefunden, wann immer wir eine gemeinsame Sendung machen dürfen, sagen wir da einfach geil. Weil ich freue mich jetzt schon, wie gesagt, auf den 23. Dezember. In
hast
das,
du ja hier im Podcast dem, noch gar nicht gesagt.
Nein, auf dem roten Sofa sitzt sie dann, Bettina ist Gastgeberin und ich sitze da und dann, das ist so komisch, weil wir gucken uns an und müssen lachen und der Rest macht die gute Laune.
Passiert Hallo? Von selbst. Wir brauchen, ja. Wir haben uns auch auf die gemeinsame Sendung nie vorbereitet.
Bist du auch so wie er, dass er sich...
Ich bereite mich normalerweise schon vor. Mit Carlo ist es ja nicht nötig, weil er sich sowieso an gar nichts hält. Also kann man auch direkt ohne Vorbereitung in die Sendung gehen. Ja, Improvisation ja. Funktioniert da sehr viel besser.
Es ist so, ja. Weil so Bettina ist toll vorbereitet, aber... Bei mir ist das also so.
Und da ist auch, man muss ja immer so lachen. Also ich muss bei Carlo immer lachen. Also egal, wo man ist und was man macht, es ist immer lustig. Aber was nicht heißt, dass man nicht auch mal was nachdenklich.
Nein.
Wir hatten auch schon nachdenkliche auch, Gespräche,
ja,
muss man
das
sagen. Also
ist immer,
all den Sendungen.
Kann man gleich. Ne? Übrigens, du hast erzählt, bei den Chören, die, ich weiß nicht, Schwerin oder Wismar, es gibt eine wunderschöne Geschichte. Ich hatte gerade vorletzte Woche die Ehre, dass ich in einem Podcast vom Spitztheater war, bei
ja,
uns hier auf dem
ja.
Kiez. Und das war ein furchtbar netter Kollege und der hat sich wirklich Mühe gegeben und hat sich ein Bein ausgerissen wegen der Vorbereitung, hat er ganz viel über mich rausgegraben. Und direkt Talstraße, Ecke Reeperbahn, gegenüber war die Herberstraße. Und da fällt mir wegen Schwerin die alte Geschichte ein, dass einer kurz nach Öffnen der Grenzen aus dem Osten in die Herberstraße kommt und bleibt vom ersten Fenster stehen. Und das Mädel guckt ihn an und sagt, na Wismar, und die sagt Rostock. Geschichte. Das ist doch einfach geil. Na, wissen wir in die Rostock. Das ist doch...
Und sowas halt haut er
ja.
halt immer raus. Er haut
so.
Ja einen nach dem anderen raus. Das finde ich einfach zum Schreien.
Nein, das ist
sagt er bei dir auch immer Millionenschulden und trotzdem so natürlich geblieben? Den liebe ich auch.
Millionenschulden und trotzdem so natürlich
ja.
geblieben.
Ist einfach so.
Ich bitte dich, Carlo. Ich hoffe, dass wir das Niveau halten können. Sag mal, aber das war ja dann quasi wie Deutschland sucht den Superstar, nur in den 90ern. Also Deutschland sucht den Supercore, sowas in der Art.
Ja, ja, es gab ja gar keine Jury, oder gab es eine Jury? Nee, die Zuschauer abgestimmt.
Zuschauer,
genau.
Ja, die Zuschauer.
Das war mit,
ja.
Richtig mit Z damals.
Ja,
mit
richtig.
Z. Die konnten anrufen ja. und dann hat am Ende einer gewonnen. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Chor gewonnen hat. Weil man muss wirklich sagen, es war einer schlechter als der andere.
Nein, ich muss noch eins sagen, Steffi, das ist ja, wir stehen beide vor der Kamera und wir beiden durften ja um Himmels Willen nicht zeigen, dass wir im Grunde genommen alle nichts überzeugen.
Ja, eben.
Sondern Donnerwetter
nochmal,
das muss ich sagen. Und dann fährt Bettina ein. Richtig. Aber ich muss sagen, so eine schöne Stimme. Und ich,
Ja, man muss immer, also man muss sagen, es waren alles liebenswerte Menschen,
toll.
Die sich da rein
ja.
Mit Begeisterung gesungen haben. Aber man muss ja auch jetzt nicht 10 Jahre, 12 Jahre später, oder wie lange das jetzt, 20 Jahre später, muss man jetzt nicht so tun, als ob das alles preisverdächtige
also,
Chöre
wenn Sie
gewesen
den Top-Hit Dorschilein geschrieben haben, dann melden Sie sich gerne bei Bettina oder bei Carlo, bitte nicht bei mir und lassen Sie alle Ihren Frust raus.
Sehr gerne.
Für mich ist es in Ordnung. Bettina, kurze Frage vorweg, genderst du?
Ich versuche es, also ich mache dieses binäre Gendern. Also ich sage Zuschauerinnen und Zuschauer, Moderatorinnen und Moderatoren. Ich mache das nicht mit dem gesprochenen Stern.
Sehr
das
super.
Nervt mich ein bisschen, aber ich versuche schon, also zu viele männliche Formen zu vermeiden. Und Gästin habe ich mir schon angewöhnt, obwohl ich für Gästin immer beschimpft werde, wenn ich das sage.
Ist das so?
Ja.
Die Leute
Zuschauer
an
mögen das gar nicht. Okay. Die mögen das nicht. Jetzt fangen sie auch schon mit dem Scheiß an. Aber ich finde, man muss ja nun mal umdenken. Ich habe Kinder, die sind Mitte 20 und für die ist das so selbstverständlich. Also ich finde,
ja.
Sprache verändert sich, Bewusstsein verändert sich, Gesellschaft verändert sich, da sollte man sich nicht sperren, nur weil man über 60 ist.
Ja.
Carlo war letzte Woche Geburtstagskind, er ist ein bisschen über 60, er ist jetzt 68.
Ach, du hattest Geburtstag?
Ja,
jetzt
vor sieben Tagen.
Oh, habe ich schon wieder.
Das wollte ich damit nicht erreichen.
Herzlichen Glückwunsch, ja. Nachträglich, Dorschilein.
Das
habe ich nicht
damit
durchgegangen.
Nicht erreichen, sagt sie. Keine Kondolenz mit der Junge. Nein, 78 und gut im Futter.
78,
ja.
Das sieht man ihm nicht an.
In zwei Jahren bin ich 80
ich
und bin dann doch beim NDR. Und da hat schon einer aus der hohen Etage gesagt, pass mal auf, mein Alter, eine ganz hohe Etage, ganz oben sitzt. Der hat gesagt, wir mieten die Wagenhalle bei uns in Lok steht, da gehen 1500 rein und den Rest mit Zelt.
Es ist der 20. Oktober.
Dann bin ich 80, du wirst eingeladen auch. Ich bin dann 80 beim NDR.
Dass du es nicht vergisst.
Nee, das muss ich mir jetzt schon vormerken.
Dass wir ihn auch nochmal dran erinnern. Ja, du musst ihn auch nochmal dran erinnern.
Warum lacht der jetzt so?
Du bist 61, ist Geburtstag, ist das ein Tag, wo du die Korken knallen lässt oder sagst du auch, komm, können auch was anderes machen und das vergessen?
Nein, unbedingt Korken knallen. Ich bin ein totales Feierbiest. Ich liebe es zu feiern. Diese ganze Corona-Scheiße ist mir so auf die Nerven gegangen, dass man nichts mehr machen durfte. Ich feiere immer meinen Geburtstag. Ich habe Anfang des Jahres Geburtstag und ich feiere immer, mache immer eine Riesenparty, lade ganz viele Leute zu mir nach Hause ein. Es wird getanzt, es wird sehr viel getrunken und das fiel ja nun weg. Und wir hatten für den 60. hatten mein Mann und ich mit einem Freund zusammen noch eine viel größere Party geplant. Also ja, richtig groß. Corona. Und das zum zweiten Mal jetzt verschoben. Also ich freue mich über jeden Geburtstag, den ich erleben darf, muss ich sagen. Und da finde ich, sollte man auch begießen. Dann. Ja. Und vor allen Dingen tanzen ist mir extrem wichtig.
Und das fehlt mir tatsächlich auch richtig doll, tanzen zu gehen. Hätte ich gar nicht gedacht.
Was ist das denn,
fehlt
tanzen?
Mir richtig.
Also wir haben jetzt, ich war ja auf Korsika im Urlaub und da haben wir am Strand mehrmals getanzt. Da haben wir Strandpartys gemacht. Das war dann
also tanzen ist, wenn man sich rhythmisch bewegt. Also wenn man sich tanzen, also so.
Aber man steht auf den Füßen und hat die Schuhe an.
Das meine ich. Ah ja, siehst du, da war noch was.
Aber wie ist das eigentlich? Also bei Carlo finden wir das irgendwie cool und süß und so, dass er schon so alt ist. Wie ist es bei Frauen? Bei Jörg Pilawa würde ich jetzt noch sagen, ne, der ist ja immer noch so ein Schwiegermutter-Starling,
ja.
Obwohl der ja auch Mitte 50 ist.
Der ist auch, glaube ich, schon 56. Der wird, glaube ich, schon, nee,
ich würde
56?
Sagen, ja. Ich hätte jetzt Mitte 50 auch 56 mit reingehobelt.
Oder ist das schon
reingehobelt?
Ich weiß nicht. Der sieht jedenfalls hervorragend aus. Jörg sieht hervorragend aus.
Ja, also zeitlos. Ja.
Und wie ist das bei Frauen? Ist da auch schon mal jemand gekommen und hat gesagt, komm mal, Bettina, da kannst du aber mal Chirurg XY, kann der mal bei dir übers Dekolleté gehen? Oder so?
Sagen die nicht, aber sie denken es bestimmt.
Ja, ist das so?
Könnte ich mir vorstellen. Also ich habe ja mal eine Zuschrift bekommen, habe ich noch ein extrem schönes Dekolleté gehabt.
Dekolleté war nur ein Beispiel. Hätten auch
da hatte ich noch ein sehr schönes, bestimmt schon 12 Jahre
her. Du hast auch noch ein schönes
Dessert. Da habe ich eine Postkarte, ein paar Ansichtskarte gekriegt. Lassen Sie nicht immer Ihre Möpse so raushängen. Sie Sau. Sie
Nein,
Sau.
Hör auf jetzt.
Immerhin hat er mich geduzt. Aber wirklich, da habe ich leider weggeworfen. Ich ärgere mich bis heute, dass ich das ersten Impuls weggeworfen habe, weil das wäre natürlich ein herrliches Souvenir.
Ist das?
Ne?
Ja, also das sowas. Hat auch Potenzial für ein Wandtattoo oder so.
Ja, genau. Nee, aber sonst, die Leute schreiben manchmal, in ihrem Alter sollte man nicht mehr so kurze Röcke tragen oder sowas kommt dann mal. Aber ansonsten halten die sich eigentlich mit Beschimpfungen zurück. Aber ich meine, man wird nun mal älter. Und ich habe noch nie irgendwas machen lassen. Ich will es auch nicht.
Ich auch nicht, nee.
Also du bist ein Mann, aber bei Frauen wird das schon erwartet. Da wird es fast schon erwartet, dass man Botox oder hier ein bisschen, da ein bisschen. Aber ich weiß nicht. Also, mir haben schon so viele Kolleginnen Adressen gegeben von Schönheitschirurgen
genau,
und mir Fotos.
Ich glaube, dass das Business unter den Frauen irgendwie härter wird mit dem Älteren.
Also noch nicht, es war ja wohlwollend gemeint. Also die haben einfach gesagt, guck mal hier. Habe ich machen lassen.
Ach so.
Nee, hier habe ich machen lassen. Guck mal, so sah ich danach aus und es dauert gar nicht lange, ein paar Tage ein bisschen blau um die Augen rum und so. Aber ich möchte das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte es einfach
nicht. Ich habe
nicht.
Vor über 20 Jahren mir die Brüste machen lassen.
Das weiß ich noch.
Ja, die Alterntitten.
Genau.
Weil es hat mich so gestört unter dem T-Shirt, dass plötzlich die Möpse da waren. Und dann habe ich tatsächlich auch mit offenem Visier, auch in der Öffentlichkeit eben damit auch ein bisschen gebalzte, ich habe mir die Titten machen lassen und seitdem habe ich eine Mörderbrust.
Hast du schon oft drüber gesprochen.
Für einen Huni darf man anfassen.
Aber es ist doch schön, dass das nachhaltig geblieben ist.
Ja, ne? Ja, genau. Und dann wollte ich nur sagen, zum Altersprozess vor 3 oder 4 Jahren, wenn ich richtige, ich glaube, sehe ich dann die zu 4 Jahren, habe ich aufgehört, Sport zu machen. Weil in mir Folgendes passierte. Ich habe mich mit meinem Körper vor den ganz, wir haben zu Hause einen Ganzkörperspiegel, hallo, mehrere sogar.
Ja,
ganz. Und habe mich angeguckt und gesagt, da war 74, glaube ich, vor 4 Jahren. Oh, Alter. Habe ich gesagt, ich mache jetzt knüppelhart Sport immer bei uns im Sportcenter, 1 oder 2 Mal die Woche. Bringt aber nicht viel. Jetzt höre ich auf. Ich lasse den Körper in alle Richtungen wachsen. Und dann habe ich mich vor meine Frau gestellt, wahre Geschichte, textilfrei und habe gesagt, guck mal Süße, dieses Elend gehört dir. Und da hat sie gesagt, wenn ich die Einzige bin, die das sieht, ist in Ordnung.
Ich habe so viel
geil.
Liebe für
ist
deine
das
Frau.
Wenn ich das die Einzige bin, die das sieht, nämlich das Elend, dann ist in Ordnung. Und seitdem habe ich aufgehört, Sport zu machen. Und du siehst natürlich, ich habe jetzt, Steffi möchte ja gerne, dass ich allen Ernst das Seepferdchen mache.
Nee, du wolltest
und ich habe
ja
sie
selber.
Versprochen.
Wie, du kannst nicht schwimmen?
Natürlich, aber wir aus Spaß. machen wir dann so, dass ich eben nicht schwimmen kann. Und dann, ich habe die rote Dreiecksbadehose zu Hause.
Du hast kein Abzeichen. Also, das ist nicht.
Genau, das willst du machen. Das willst du mir besorgen. Das Abzeichen, genau.
Also, du hast gesagt, das hat noch nie ein Bademeister abgenommen.
Nein, pass auf. Es wird daran hindern, ganz zum Schluss sich wahrscheinlich in Luft auflösen. Nö. Ich muss mich dann in einer Badeanstalt. Und da schäme ich mich.
Ach, Carlo.
Na, mittlerweile ist der Körper eines alten Athleten.
Ja, ist doch gut. Ein alter Athlet ist doch nicht
schlimm.
Ja, aber
es wabbelt und schwabbelt.
Das macht doch nichts. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Also ich bin da ja nicht so. Ich gehe ja, ist mir völlig egal. Ich gehe im Bikini an den Strand, ich sonne mich oben ohne, ich gehe fahre Stand-Up-Paddle. Das ist mir völlig egal. Also da bin ich lange drüber hinaus, dass ich denke, die Leute können denken oder können
ja,
finden.
Ja, komisch. Und da, ja, ganz komisch und da habe ich irgendwie so eine Bremse in mir.
Ja, nee, da bin
das
ich schon drüber
weg. Das wirst du mit deinem Seepferdchen, da wirst du schon sehen, Manowski, dass sie das macht.
Das ist therapeutisch, Carlo. Dann, ich meine, nicht, dass dann die Folge ist, dass sich danach dann doch wieder andere sehen dürfen.
Nein, das ist die einzige Schwelle, wo ich sage, geschamt. Also da bin ich, sonst bin ich ja frei weg. Mir schied egal, was der Rest der Welt denkt, aber da bin ich irgendwo ganz eigen.
Also Carlo wünscht sich auch vorher, auf die Sonnenbank zu gehen.
Ich bin ja wie eine Marmorsäule, allerdings wie eine etwas Verwachsene.
Ja, das kannst du doch machen. Gehst auf die Sonnenbank und ziehst eine schicke Badehose an. Ja, du kannst ja auch so einen Neopren anziehen, so einen Ganzkörper.
Nein, das lässt sich
nicht. Oder noch besser, das haben wir gemacht mit Jürgen von der Lippe, weil der natürlich, also ich im Fernsehen zeige ich mich natürlich auch nicht im Bikini, nee, auf gar keinen Fall. Ne? Da ziehe ich dann immer so ein T-Shirt an, wo so eine sexy Frau im Bikini vorne drauf ist. Und das gibt es auch für Männer. Da ist dann so ein Athlet mit breiten Schultern und einem Sixpack und so einer ganz knappen Badehose.
Ja,
den haben wir Jürgen von der Lippe, da haben wir so ein T-Shirt gegeben.
Oh, das finde ich ist eine sehr gute
Idee. Das kannst
Idee.
Du machen.
Würdest du dich darüber freuen? Du weißt, also
ja, wenn das gilt,
ist mir nicht so teuer.
Wenn du mir das dann also gestattest.
Das ist eine sehr gute Idee.
Ja, das ist doch ein super Gag. Da machst du mal ein Foto.
Ja, das war...
Das wollte er
super.
Ja vermeiden. Aber,
ja, aber in dem
ich,
T-Shirt.
Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Wirklich, vielen Dank. Ich finde, das ist schon therapeutisch mit dir zu reden, weil ich denke immer, wenn man vor der Kamera steht und immer beurteilt wird, das stelle ich mir total hart vor.
Ne? Ja, mir macht das nichts. Also,
ich
denke da nicht drüber nach, ehrlich
aber
gesagt.
Aber warum meinst du, dass das bei dir so ist? Ja, aber du bist ein Mann, das ist immer noch was anderes. Aber warum meinst du, warum hast du das gut im Griff?
Also bei mir ist so, dass ich irgendwann, als ich anfing, der alte Bismarck war noch zu Zeiten unter uns, vor 50 Jahren, Fernsehen zu machen, habe ich mir von Anfang an gesagt, wenn ich mich verstelle, dann bin ich nicht mehr ich selbst und fange an, irgendwann zu kotzen und Magengeschwüre. 1:1, der Tiedemann so nimmt, wie er jetzt gerade ist.
Ja, so ist es.
Der muss ihn so nehmen. So und das bei Bettina schwöre ich dir genau das Gleiche.
Weißt du noch, ich habe dich mal irgendwann gefragt, so da war ich so 10, 15 Jahre im Geschäft, habe ich dich mal gefragt, ob du meinst, dass ich mir ein Management zulegen sollte und so ein Imageberater, weil das alle haben.
Das stimmt,
also alle haben sowas. Und da hat Carlo sich kaputt gelacht und hat gesagt, also bitte, das brauchst du nun wirklich nicht.
Nein,
also, und da habe ich mir gedacht, wenn der alte Mann das sagt, der ist so lange im Showgeschäft, dann mache ich das auch nicht. Habe ich bis heute nicht.
Hattest du auch noch nie einen Manager?
Nein. Doch, ich hatte einen, der für die Kohle eben geackert hat, aber nie mit Outfit und du musst dich anders bewegen, weil das geht gar nicht. Deswegen habe ich ja 87 oder 88 bei der Show und Co. mit Carlo im ZDF aufgehört, weil der damalige Chef der Unterhaltung zu mir gesagt hat, ihr alle seid ja Marionetten auf dem Jahrmarkt der Eitelkeit, ihr müsst tun, was wir sagen. Und da habe ich gesagt, tschüss, Alter, nach 11 Sendungen oder 12 Sendungen habe ich gesagt, Schluss, war eine bundesweite geile Sendung. Das war der Grund, warum ich aufgehört habe, weil der mir eine Handpuppen-Image-Geschichte andichten wollte. Wenn wir so machen, musst du tanzen. Nein, ich muss gar nichts. Ich muss überhaupt gar nichts. Also das ist ganz wichtig.
Ja, finde
also,
ich auch.
Ist schon
Bettina, was hast du eigentlich alles schon moderiert?
Oh, was viel, nicht viel. Also ich hab angefangen ja bei der Deutschen, bei Rias, beim Radio habe ich ja angefangen, Rias 2 damals in Berlin. Dann habe ich Rias Frühstücksfernsehen gemacht, dann habe ich Deutsche Welle TV gemacht, dann wurde Rias ja aufgelöst. Dann bin ich zum WDR, habe da die Aktuelle Stunde gemacht.
Ich kenne dich ja noch von der Aktuellen Stunde.
Echt? Ach, da warst du, hast du da gearbeitet?
Nein, da war ich noch zu Hause.
Ach, da warst du noch ein Kind?
Ja, oder kleiner halt irgendwie so. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Natürlich.
Ja, ich habe 5 Jahre die Aktuelle Stunde
moderiert.
Da gab
es ja auch nichts anderes.
Nee, das war auch eigentlich ganz nett bei der Aktuellen Stunde, fand ich.
Das ist eine gute Sendung.
Ja, da wurde auch immer Karneval gefeiert. Das war immer Ausnahmezustand.
Ja.
Das werde ich auch nie vergessen. Da waren die alle betrunken. Das ganze Funkhaus war betrunken, Karneval.
Ja, wenn du mal in Köln wohnst und du willst irgendwie am Viva Fosterloven, willst du mit deinem Bankberater sprechen? Vergiss es.
Das kannst du vergessen, die haben ja alle zu. Aber das, jedenfalls, das war der Einstieg. Dann bin ich zum NDR durch meinen Mann, also nicht durch meinen Mann, aber weil ich ihn kennengelernt habe.
Udo.
Ich nenne ihn ja Dicken, aber Udo heißt er eigentlich, genau. Da
ist beides schön.
Da bin ich dann nach Hamburg geraten und dann habe ich beim NDR angefangen und habe dann nach und nach die anderen Jobs aufgehört, weil mir das zu viel wurde. Und beim NDR habe ich, glaube ich, alles moderiert, was man moderieren kann.
Was
also,
weg muss.
Ich glaube eigentlich alles. Also von der Nachrichtensendung NDR aktuell über Talkshows, Quizsendungen ohne Ende, Nordabende mit Carlo, Chorwettbewerbe, Kochsendungen. Also Politsendungen haben sie auch mal versucht mit mir. Da haben sie schnell gemerkt, dass das nicht so zu mir passt, weil ich viel zu
fröhlich
und auch zu un, also ich bin nicht so formell, so ich halte mich nicht so an solche Regeln, wie man mit Politikern oder so reden muss. Ich habe sogar für die Tagesschau um 5 wurde ich mal angefragt, da, als das gerade losging mit der Tagesschau um 17 Uhr. Das habe ich zum Glück auch nicht gemacht, weil Nachrichten das ist gar nichts für mich. Also Nachrichten
gar nichts zu mir. Also
nee, da muss Politik lachen
ist so Bretthart und dann kannst du sagen, Damaskus, wieder wurde geschossen. Geht nicht.
Das ist alles so furchtbar ernst und das Leben ist ja ernst genug, deswegen sehe mich auch eher dem unterhaltenden Bereich. Finde ich irgendwie so. Macht mehr Spaß. Ich habe dann das haben sie mir übrigens auch mal angeboten, die Schaubude.
Nee.
Doch, zu deiner Zeit. Da habe ich gesagt, da sehe ich mich nicht so in der Schaubude.
Irgendwie
hatte ich das Gefühl, das ist nichts für mich. Und da meinten die doch zu mir, na, wer weiß, ob sie in diesem Sender nochmal ein vergleichbares
Angebot bekommen. Hör auf.
Und dann habe ich dann nachher die Talkshow gekriegt.
Wer war denn meine Partnerin?
Ich nenne keine Namen. Okay. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wer deine Partnerin war.
Ja, ich habe ja so viel verschissen.
Auf jeden Fall die Talkshow. Ich meine, guck mal, die NDR Talkshow und das mit dem roten Sofa. Das sind ja die meistgesehenen Sendungen des NDR Fernsehen.
Und das meine ich eben, Steffi, Unterhaltung. Da ist es wieder. Unterhaltung. Frag mal ein nicht-norddeutsches Geflecht. Sag mal, was kennst du nicht vom NDR? Das rote Sofa oder Talkshow? Der sagt nicht etwa, unser Chef vor der Tür lässt grüßen. Nein, wir sind die Unterhaltungsmacher.
Ja, und damals Schaubude. Schaubude war ja Kult. Ja,
Mörder.
Ich habe neulich war Alida mal da, Alida Gundlach bei mir, und da haben wir wieder die ganzen alten Bilder gezeigt. Das ist so, also
ist
so
ein Traum,
herrlich.
Ne?
Die beiden, das war einfach, ja, das könnte man sich 100 Mal angucken. Die beiden, wie die aussahen alleine, du und Alida, was ihr für einen Scheiß gemacht habt. Das macht man einfach nicht mehr.
Und das ist jetzt richtig lustig. Ja, aber das ist erst 45 Jahre her, dass Alida aufhören musste. Alida hatte ja dann ein Techtelmechtel mit Les Humphries und die Kirche hat den Intendanten des Norddeutschen Rundfunks immer wieder benannt, wie lange müssen wir noch die Ehebrecherin ertragen?
Ernst?
Und das ist erst 45 Jahre her. Muss ich vorstellen.
War die verheiratet?
Ja, die waren verheiratet mit Axel Pape aus Hannover, bla bla. Und mit Lesse, das wusste jeder und so. Darüber ist sie gestolpert. Wir haben alle Rotz und Wasser geheult. Ich weiß noch, Werner Buttstedt, die Legende und Hugo Müller von da und wir alle. Alida musste aufhören, weil der Druck wurde und dann hat sie die Bild da reingehängt. Und das war so, das ist noch gute 40 Jahre her, wie Krieg.
Wahnsinn.
Da musste Alida aufhören, mit der ich einen solchen Mörderdraht hatte, weil sie einfach nach 18 Monaten einfach nicht mehr in den Berg damit halten konnte, dass sie ein Verhältnis hatte.
Ohne Namen zu nennen, Carlo, wenn Alida ein Albert gewesen wäre, wäre das Problem dasselbe gewesen?
Ich könnte nicht mit Albert.
Aber
ich bin Albert.
Nein, nein, ich meine, es ist doch klar, dass der mit dem und dass es überall Beziehungen
gab. Nein, wir waren beide.
Und so, aber
das ist ja doch bei Bettina das Berufsverrückte. Und sowas kannst du auch nicht spielen.
Du willst nicht du willst nicht auf meine Frage antworten.
Nein, ich will, der zweite Teil der Frage, da bevor ein bisschen Schiss. Was willst du sagen? Was willst du jetzt sagen?
Ich
du pust mir mit Albert schon dabei.
War es, weil die eine Frau war? Weil
ja,
man
nein,
weiß doch, dass
weil,
der mit dem.
Nein,
und der mit
das,
dem.
Aber ich rede ja von vor über 40 Jahren. Da war es noch so erstarrt, dieses Korsett, in dem wir alle.
Und da ist sonst nichts gelaufen.
Nein,
nur
deshalb,
Alida
natürlich. Wir alle haben gerobbelt wie die Tiere.
Ja, das wollte ich doch wissen.
Wie die Karnickel. Aber es war eben alles im eigenen Stall. Also, wie soll ich sagen? Also, auf der eigenen Streuung haben wir uns gewälzt.
Und das hat keinen interessiert. Ich glaube, dass die Presse wegen der Sumpfried, das war natürlich die Schlagzeile.
Und heute wird das dann mal zwischengebunden. Lass ihn doch, Alter. Obwohl, ist ja auch, wenn man verheiratet ist, aber damals war es. So die Konsequenz hieß, weg vom Schirm.
Ja.
Unfassbar.
Ja, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Traurige
Ich
Geschichte.
Darf jetzt für die geschätzten Hörer das Gesicht von Madanowski beschreiben, mit pures Entsetzen, aber du hast völlig recht. Das war die Zeit, in der du noch nicht mal in Planung warst. Da war dein Mann, wollte ich gerade sagen, dein Partner schon bekannt wie der Präsident von Lämmernland, Guatemala oder was so.
Ja, Carlo ist ja, als ich zum NDR, deswegen sage ich doch aus Spaß immer zu dir, für dich habe ich schon als ganz, ganz kleines Kind geschwärmt.
Das war eine der ersten Sendungen. Frau Tietjen, muss man natürlich. Oh, das war toll. Für dich habe ich schon als kleines Kind geschwärmt.
Aber das hörst du doch wahrscheinlich öfter,
verdammt,
oder nicht?
Ja, aber aus Bettinas Munde fand ich das toll.
Aber da war ich ja noch gar nicht in Norddeutschland, als Carlo schon so eine Riesennummer war.
Aber Carlo kannte man ja trotzdem. Ne?
Ja, ja, natürlich, den kannte man.
Kannte man auch in Wuppertal und Wachtendonk.
Genau. So. Wuppertal. Ja, Wuppertal. Elberfeld.
Es ist wirklich, Wuppertal, bist du da schon mal mit dem Zug durchgefahren?
Wuppertal ist für mich, also ist
für mich auch.
Wo liegt das eigentlich?
Wuppertal ist eigentlich ist ganz schön. Das hat hier der Dings wohnt doch da, der Krasnitzer, Harald Krasnitzer, weil an Katrin Kramer ja aus Wuppertal kommt.
Ach so, die ich denke, der ist Österreicher. Nein,
ja, oder? Aber er lebt in Wuppertal, weil sie aus Wuppertal-Beyenburg kommt, leben die in ihrer Heimat Beyenburg. Und der sagt immer, das ist das San Francisco Deutschlands, Wuppertal. Weil es nämlich so viele Treppen
hat.
Weil das so hügelig ist und ganz, ganz viele Treppen hat. Also es hat sehr schöne Viertel in der Altstadt.
Den sicher
und
gerne. Das ist so ein toll.
Der krasse ja, ist ein guter gerne, Typ. Ja. Ja, aber wie
das
gesagt.
Hier, bei das, ich war ja auch schon ein paar Mal so Gast, das ist ja ein Who is Who. Das ist ja unfassbar, ne?
Ja.
Wer bei euch absaß auf dem Roten?
Wir haben ja 30. Jubiläum dieses Jahr. Aber man muss ja auch nochmal sagen, von wegen Unterhaltung, ich schätze ja dieses Crossover. Ich finde es ja toll, dass man in so einer Sendung, die als Unterhaltung eingestuft wird, aber trotzdem natürlich Menschen sitzen haben kann, Nahostkorrespondenten, Autoren, Mediziner, Politiker. Also du kannst ja da wirklich alles besprechen, weil man wahnsinnig viel Zeit hat, die Dinge auch zu vertiefen. Also das ist eben, ich finde immer so ernsthafte und auch komplizierte und auch relevante Themen Leuten so zu vermitteln, dass sie trotzdem gerne gucken und es eine gewisse Leichtigkeit hat.
Das
ist ja die Kunst.
Das bist du und das bin ich.
Ja.
Das ist ganz, ganz wichtig, weil eine Dreiviertelstunde den tierischen Ernst des Lebens dort widerspiegeln zu lassen, würde bei Bettina nicht gehen, weil du suchst nach einem Schlupfloch, genau wie ich. Du kannst auch Tod und Verderben unterhaltsam verkaufen. Du musst nur wissen, dass du keinen damit wehtust.
Weißt du, was bei euch ist es beiden gemütlich. Man möchte gerne in eurer Gesellschaft sein. Das ist, glaube ich,
sehr klug. Wir sind mietbar. Also ich bin für die Kohle, mache ich dann alles.
Ich weiß, aber... Du.
Millionen Schulden und trotzdem.
Aber so natürlich geblieben.
Darf ich euch das kurz erzählen, dass ich eine Zecke habe?
Wo denn?
Ja, die ist jetzt halb, aber der Kopf ist noch drin. Was macht man da?
Wie kommt denn an deine Hüfte jetzt eine Zecke?
Also kein Pauli-Fan. Also,
darf ich das mal sehen?
Ist jetzt noch der Kopf drin?
Den muss man mit einer Zange aber eigentlich rausholen. Soll man eigentlich nicht drin lassen, ne?
Du bist doch.
Weißt du, das ist die Basis, auf der ich mit der Alten arbeiten muss, dass sie jetzt den nackten Körper offenbart hier und uns den Zeckenkopf zeigt, nachmittags um 4, um 16 Uhr.
Meinst du, damit habe ich die Latte so hochgehängt, dass du dich gar nicht mal in die Badehose traust?
Ich habe jetzt erstmal Schweigepflicht.
Aber unsere Kinder hatten auch früher öfter Zecken. Wir hatten immer so eine Zange da.
Ich bin ja nicht mehr Kinder.
Nein, aber wie hast du die denn? Beim Waldspaziergang oder wie?
Ich habe im Garten.
Im Garten?
Keine Quitten geerntet.
Details wollen wir jetzt nicht offenbaren, ja.
Da muss man aufpassen.
Ja. Ganz enge Kiste, ja.
Ich habe gesehen, als ich dich gegoogelt habe, dass du ja im April ein Buch veröffentlicht.
Ja, Ende April.
Du wirst alt werden.
Steht das schon ist das schon öffentlich?
Das steht schon beim Amazon.
Ah, okay. Da steht das schon.
Da steht das schon, das kann man sich schon vorbestellen.
Steht auch schon, wie das heißt?
Ja,
früher war ich auch mal jung.
War ich auch mal jung, genau.
Ich mal jung. Schönes Ding.
Haben wir selber ausgedacht. Früher war ich auch mal jung. Eine Zeitreise durch meine Tagebücher. Das ist nämlich, ich habe ja Tagebuch geschrieben immer und mit 14 angefangen, so 13, 14 und bis ich 31 war. Und diese Tagebücher sind so, finde ich, so interessant zu lesen, dass ich dachte, müsste ich eigentlich irgendwie mal was draus machen. Und dann habe ich da natürlich gezielt Ausschnitte ausgesucht und habe dann so praktisch so ein bisschen so einen Dialog mit mir selbst geführt. Wie war ich früher? Wie habe ich die Dinge früher gesehen? Wie sehe ich sie heute? Und das ist eine Zeitreise geworden, die wirklich interessant. Also für mich selber vor allen Dingen. Wie so eine Selbsttherapie so ein bisschen. Also es hat Spaß gemacht. Ich bin noch gar nicht fertig. Ich bin noch gar nicht fertig mit dem Buch. Ich muss noch 3 Kapitel. Ja, ich habe Ende November Abgabe.
Das Buch gibt's doch schon.
Ich habe ein bisschen Druck
auf. Ja, das Cover gibt es, aber ich habe das Manuskript.
Bestellen Sie viel, damit der Druck steigt.
Ja, das.
Aber
das,
ich dachte, das gibt's schon. Hallo?
Nein, man kann es vorbestellen. Also das Buch ist bei im Verlagswesen sind die ja immer sehr lange im Voraus. Ja. Also das heißt, das Cover, die Verlagsvorschau, es gibt einen Reader für die Presse und für die Buchhandlung und so, dass man schon einen Eindruck davon kriegt, was ist das für ein Buch. Ja. Und ich bin aber noch am Schreiben. Ich habe noch 3 Kapitel zu schreiben. Es wird natürlich lektoriert, 1000 Mal gegengelesen.
Ja, genau,
das ist ja ein langer Prozess. Prozess. Ja, ja, das ist ja mein viertes Buch schon, aber das hat besonders Spaß gemacht, weil es eben so, weil man sich so selber so ein bisschen wiederentdeckt. Ja, also geil. Ich meine, oder wirst du wüsstest du noch, wie du mit 14 Jahren übers Leben gedacht hast.
Absolut scheiße. Das konnte ich übrigens nie. Das bedauere ich auch in meinem Leben, wenn man jetzt rückblickend mit fast 80 Jahren das Revue passieren lässt. Ich war immer einer, der diesen schnellen Augenblick gelebt hat, komischerweise. Das tut mir jetzt also im Nachhinein, allein diese 20 Jahre Schaubude, vergleichbar mit das, wir hatten von Mick Jagger bis hin zu, wir hatten so viele Mörder, Weltbekannte, ich habe nicht ein einziges Foto. Komischerweise.
Das ist ja,
hab nie gesammelt, hab auch nie eben so mal innegehalten wie du oder geschrieben, sondern für mich war es, allein wir haben gerade drüben in der Redaktion gesprochen, meine fast 3 Jahre in Südamerika, dass ich zum Beispiel eine Szene eben drüben schildern musste. Ich war junger Reporter, war Mitte 20 und 82 Kilo und blond und Donnerwetter, aber wurde da gerubbelt, kann ich dir sagen. Das war unfassbar. Also wirklich als Norddeutscher mit blauen Augen. Und ich hatte eine Reportage als freier Mitarbeiter des Springer Auslandsdienstes zu machen und bin in Buenos Aires mit einem Argentinier und einem Brasilianer. Wir beiden sind in die Pampa gereist und dann mit Gauchos eben 10 oder 14 Tage unterwegs gewesen. Die Pampa ist so groß wie Deutschland und die halbe Schweiz. Uneingezäunt. Und nachts saßen wir am Lagerfeuer und über uns war das Cruz del Sol, das Kreuz des Südens, die Milchstraße, mit einer Intensität, die man hier in Deutschland, Europa gar nicht kennt. Also Milliarden von Sternen, die die Nacht ganz hell machten. Und einer der Gaucheros, die alle halbe Stunde mal ein Wort sagen, aber es ist so toll, was sie sagen, auf ungesattelten Pferden, ich habe damals sehr gut reiten können, saß mit an der durchgelandeten Winchester, weil die Puma aus den Bergen kommen konnten. Und beim Knacken des Lagerfeuers, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, bist du dann eingeschlafen. Das ist so unfassbar. Jetzt, wo ich darüber rede, habe ich diesen Flash an Erinnerung, aber ich habe nichts zum Festhalten. Deswegen finde ich es so toll, als Buchautorin, dass du etwas Griffiges hast aus deinem Leben. Und das fehlt mir wirklich. Das tut mir im Nachhinein auch leid. Aber dafür ist zu spät.
Wieso? Du kannst doch immer noch alles aufschreiben. Du hast nicht mehr die Original. Das ist natürlich das Interessante, finde ich,
ja
dabei.
Man ist ja auch müde langsam. Ja,
aber weißt du, das ist das Spannende, finde ich. Dass man die Erinnerung verzerrt ja alles. Du hast ja Dinge, die vor Jahrzehnten passiert sind, in einer gewissen Erinnerung, aber das Gehirn verschönert das oder verschlimmert das, verändert es. Und wenn du auf einmal liest, Das war total anders, als ich immer dachte. Ja. Das finde ich total spannend.
Das ist vielleicht sogar auch, kann sie vielleicht auch sogar wehtun.
Ja, das ist manchmal schockierend.
Du kramst in Erinnerung, schreibst es auf und sagst, Moment, jetzt war ich mal ganz ehrlich zu mir und zu denen, die später lesen, aber war das wirklich so? Ich habe doch gerade ganz früh darüber nachgedacht.
Ja,
Dann kommt vielleicht so nachdenklicher Touch rein.
Genau.
Ja, das ist natürlich eventuell auch desillusionierend, weißt du nicht. Oder?
Also auch zum Beispiel, ich habe meinen Kindern immer erzählt, wieso, war alles immer ganz unproblematisch, Studium, ach, das habe ich mit links gemacht, dass ich so spät erst meinen Partner des Lebens gefunden habe, wieso, war ganz egal, ich hatte immer Affären und ich habe das immer so, alles war lustig, tralala. Und dann lese ich da, ich bin so einsam, ich bin so alleine.
Ja, siehst du.
Ich werde nie den Mann des Lebens finden. Das zieht sich wie ein roter Faden durch 10-Tage-Bücher durch. Also das war nicht so schön und lustig alles, wie ich das manchmal gerne hätte. Und das war daran sehr spannend, fand ich.
Das ist so wie unser Seepferdchen. Noch kann ich drüber lachen. Nur wenn ich am Beckenrand stehe und sehe diese unergründliche Tiefe und du gibst mir von hinten Schubs und touchierst mit deiner Marmorhand meine Dreiecksbadehose in knalligem Rot und ich springe ins Wasser und versinke. Dann jetzt kann ich drüber lachen.
Wenn
ich versinke, ist das scheiße.
Ich möchte dabei.
Dann wirst du einsam sein.
Ja, das macht einen einsam, auch die Angst.
Aber ist das so, dass man dann vielleicht auch Denkweisen seiner Kinder besser versteht? Also, dass man die Gewichtigkeit dieser Gefühle, die man in dem Alter hat oder in so einer Zeit, viel besser wieder nachvollziehen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also, du kannst dich ganz anders in die Kinder reinversetzen, wenn du siehst, wie du selber gedacht hast und was es da alles für Parallelen gibt. Wir haben da auch viel drüber geredet. Also, ich kannte die Tagebücher ja schon, bevor ich das Buchprojekt hatte. Ne? Ich habe die nur sehr lange nicht gelesen, aber das ist wirklich, bringt einen auch weiter, bei der Selbstreflexion, wie bin ich heute, wie war ich damals, welche Fragen stelle ich mir heute, welche Fragen habe ich mir lange nicht gestellt, sowas, also das war sehr bereichernd.
Ich bitte dir irgendwo zu deinem 80. Geburtstag übrigens diese Podcasts auseinanderzuschneiden, weil da nämlich sehr viele Erinnerungen ist von dir.
Aber ich muss ehrlich sagen, davor hätte ich auch, ich glaube, ganz real bemessen aus meiner Warte Angst, so tief die Ehrlichkeit in mir walten zu lassen.
Ja, bitte, ich auch tatsächlich.
Dass ich tatsächlich, glaube ich, darüber, ich weiß nicht, ob man dann seinen Gedankengang stoppen kann und sagen kann, ich will jetzt nicht mehr darüber nachdenken. Nun habe ich ja, wie man leider weiß, eine etwas ungünstige Jugend, die ich verbrochen habe. Damit kann ich umgehen, weil ich damit abgeschlossen habe. Aber es gibt bestimmt Kapitel in meinem Leben, wo ich auch sage, was du eben erzählt hast. Jetzt, wo ich das lese, ich bin selbst der Autor. Oh, Alter, hör auf zu schreiben. dass man tatsächlich, oder ist das etwas zu überzeichnet?
Na doch, es gab, ich hatte schon die ein oder andere schlaflose Nacht auch am Anfang.
Siehst du, das meine ich ja.
Als ich das durchgearbeitet habe, diese ganzen Tagebücher, und mir Sachen rausgeschrieben habe und so, da habe ich wirklich teilweise richtig, ich bin dann immer zu, ab und zu, mein Mann hat sich immer totgelacht, weil ich bin immer ab und zu meinem Mann gelaufen, habe ihn völlig unvermittelt umarmt und habe gesagt, ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Ja, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre. Wirklich?
Ja, ich habe meinem Julia auch die Liebe meines Lebens, die hat mich so relativiert. Ich bin auch so dankbar und sie kann es nicht mehr hören. Ich sage immer wieder, ich liebe dich. Sie kann es nicht mehr hören.
Ich kann das so fühlen, was Bettina sagt. Ich habe auch eher ein distanziertes Verhältnis zu meinem Partner, aber es gibt manchmal solche, genau.
Ja,
das heißt distanziert. Also man nur, ja. Und dann denkt man so, oh Gott.
Und du musst nicht immer zu mir rüde sein. Du kannst mich auch mal umarmen und sagen, alter Mann, lass uns mal kuscheln.
Wir konnten uns ja die ganze Zeit nicht umarmen. Ach so,
okay. Jetzt geht's ja bald wieder.
Jetzt geht's ja wieder.
Also ich umarme schon wieder Menschen.
Am liebsten würde ich dich in Badehose umarmen. Aber
du bist ja nur mein Körper, mein Geld.
Also, früher war ich auch mal jung, ab April gegebenenfalls zu kaufen.
Ja, hoffe ich doch sehr.
Ich hab in Vorbereitung auf diesen Podcast dein Campingbuch gehört.
Ja.
Weil es gab ja zwei große Themen zwischen Carlo und mir, wo wir immer wieder gesagt haben, müssen wir mal Bettina oder ihren Mann fragen. Ja. Das eine war, kommen wir später nochmal drauf, Carlo geht davon aus, dass Männer rein physiologisch und psychologisch nicht fähig sind, einen Haushalt zu schmeißen. Da müssen wir später nochmal drüber.
Da muss ich widersprechen.
Ja, das schauen wir mal. Und das andere war das große Thema Camping, denn ich habe Campingurlaub gemacht und war da nicht so richtig gut drin. So.
Einmal nur?
Nee, aber jetzt aktuell, also letztes Jahr im Sommer.
Letztes Jahr,
einen,
okay.
Bin ich mit so. Und ich war da jetzt nicht so zufrieden, habe aber schon viel gelernt aus deinem Buch, tatsächlich.
Ja.
Und deshalb habe ich auch das wichtigste Accessoire auf jedem Campingplatz.
Ah, Ketchup.
Nee, Curry-Ketchup. Den Hela-Gewürz-Curry-Ketchup gibt es auf jedem Campingplatz. Es gibt Wohnmobile, die werden nur davon zusammengehalten.
Nee, also den gibt es bei uns nicht mehr. Das, die Zeiten haben wir lange hinter uns. Als ich meinen Mann kennenlernte, da hatte der sowas auch noch. Aber das gibt es schon lange nicht mehr. Nee, da
genau,
ist viel zu viel Geschmacksverstärker und Zucker und sowas drin.
Und ich habe auch deine Campingfolgen gesehen.
Ja,
die so geil waren. Ja,
da müsste Carlo.
Da war ich übrigens sehr traurig, dass du mich nicht mal als Partner gewählt hast.
Die wollen ja immer nicht so viele Kollegen. Das ist ja immer so.
War nur Jared ist durchgerutscht.
Jared war da, aber zwei Kollegen ist schon. Das ist, haben sie.
Du weißt, dass wir ein Renner geworden, der auch worldwide, ich will jetzt keinen Dank von dir, aber wir wären sofort aus Vegas angefragt worden.
Also
wir beiden unterwegs, Bettina. Also ich möchte dich erstmal verschießen.
Man muss ja mal sagen, dass das heißt immer jung, divers und so, ne? Ist ja keiner mehr vor sicher. Ich meine, ist ja auch alles gut, aber ich finde, wenn es zu so einem Zwang, zu einem Dogma wird, dann wird es schwierig. Aber jedenfalls die Sendung, die mit Abstand am meisten geklickt und geguckt wurde, online bei YouTube, ne, ist natürlich die mit Jürgen von der Lippe, obwohl der mit Abstand der Älteste war. Ja. Ne?
Aber so lustig. Ja. Jürgen von der Lippe.
So also großartig.
Am schönsten ist immer der Punkt, wenn die Leute morgens aus ihren Schlafsäcken kommen. Ne? Also dann guckt man wirklich dem echten Leben ins Gesicht. Das finde ich richtig gut.
Groß.
Und das Jürgen
ganz
von
groß.
Der Lippe
ganz groß.
Beim Bingo. Das Bild Jürgen von der Lippe beim in der Funktionsjacke beim Bingo. Es hat mich so glücklich. Es war so
ja, es macht einen glücklich.
Es war
ja, so gut, aber Jürgens Hauptproblem war ja die Toilette. Also es war, er hat sich ja gar nicht mehr eingerichtet. Er hat anderthalb Stunden, das mussten sie alles rausschneiden. Der hat, glaube ich, anderthalb Stunden nur darüber geredet, dass er sich nicht richtig abwischen konnte in diesem.
Ach, auch krass fand der Hinnerk, Schönemann, der so zurückhaltend war und so zauberhaft und der dann auch gesagt hat, er redet nicht so viel mit seiner Frau.
Ja, genau. Gesagt, das fand ich auch
wie
bemerkt.
Wie machen die das?
Er hat gesagt, er redet mit mir mehr als mit seiner Frau. Das fand ich auch erstaunlich.
Mit dem Brustton der Überzeugung. Ich habe es ihm auch direkt abgenommen.
Ja, aber man muss bei ihm ja auch sagen, ich weiß nicht, also ich glaube, ich bin für so eine Art mütterliche Freundin für ihn, weil der hat ja ein Foto von mir und sich und einer Riesenschildkröte an seinem Bett hängen. Und das, ich habe schon die dritte Ehe überstanden bei ihm, glaube ich. Das ist schon die dritte Ehe jetzt, in der ich da am Bett hänge. Seine, weil keine Ahnung warum,
und
aber er findet das so schön.
Hat er mal mit dem Arzt darüber geredet?
Nee, habe ich jetzt auch nicht gefragt, aber er...
Da musste was dahinter stecken.
Ich glaube, er mag mich einfach sehr.
Ja,
so.
Aber was ist denn die Symbiose zwischen dir und der Riesenschildkröte? Hallo?
Nee, das war nur, weil er bei mir das erste Mal in der Sendung war, das ist ja auch schon über 15 Jahre her, da hatte der eine Riesenschildkröte dabei, weil er so viel, hatte ganz viele davon. Und dann hat er die mitgebracht und die hat dann gesessen gesessen, hat die ganze Zeit geschmatzt und sehr laute Geräusche. Und das war einfach extrem lustig. Und da haben wir ein Foto gemacht von uns beiden mit dieser Schildkröte. Und das hängt bei ihm am. Aber ich finde ihn wirklich entzückend. Der ist so nett.
Ja,
ist so netter Kerl.
Er hat mein Herz gewonnen.
Ja, und er ist auch so, er ist so, er ist irgendwie süß auch.
Guck mal,
so,
das hat der Grund,
erzählt.
Was für ein Traumberuf, das verbindet uns drei, haben wir doch, dass wir mit dem, was wir andere Menschen antun, was andere Menschen uns selbst geben, und wir kriegen nur Geld dafür.
Ja, ich finde es auch.
Das ist ein Traumberuf für euch da draußen, ihr Lahmsäcke. Wir haben einen Traumberuf. Ne?
Ja. Aber wir müssen eigentlich, Steffi, jetzt nochmal vom Campen. Aber du bist ja auch kein Camper. Aber wie kann ich euch beide denn vom Campen überzeugen?
Pass auf, ich hab ein paar Grundsatzfragen, weil ich habe ja auch Beobachtungen gemacht. Also das mit dem schön stehen, das heißt ja den richtig guten Platz finden. Ja. Das ist mir schon mal nicht gelungen. Also ich hatte genau das, was du, glaube ich, so beschreibst. Du machst morgens auf und guckst dem Werner beim Grillen zu. Werner hat noch 5 Kinder und hat den ganzen Bums da vorne in dem Vorzelt. Das ist einfach nicht der View, den ich mir wünsche. Da fängt es ja schon mal an.
Ja, Augen auf bei der Platzwahl, sage ich nur. Du musst natürlich.
Ja, aber die sind doch heute so voll, die Campingplätze.
Ja, das hat sich leider ja geändert, aber wir fahren ja auch, wir campen ja normalerweise nicht in Deutschland. Also Teaching Camp ist ja in Deutschland. Da reservieren wir natürlich dann auch vorher schöne Plätze. Aber normalerweise fahre ich ja immer in den Süden. Je weiter man weg ist, desto leerer wird es. Ne? Also Atlantikküste wirst du immer einen Platz finden, wo nicht Bernd am Grill direkt neben dir steht. Oder auch auf Korsika oder auf Sardinien. Oder du musst einfach lang genug fahren. Obwohl, ich habe jetzt von meinem Sohn aus Portugal. Ja. Portugal war auch mal so ein Paradies, da konntest du überall wild stehen und so. Alles verboten.
Aber Bettina,
wird sofort weggejagt.
Wenn man jetzt mal groß muss.
Ja,
ja,
ich hab ein Klo.
Es wird ein Klo.
Ja, aber dann hören doch,
Oh, das weiß ich, das habe ich, das Problem.
Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nicht kann, und drücken, dann hört doch der ganze Platz das mit.
Da musst
du
dir Kopfhörer aufsetzen.
Ja, aber die anderen hören doch.
Ja, ist doch egal, das ist selbstbeschiss.
Du hörst ja auch, was die anderen, du hörst das von anderen ja genauso. Also, das ist,
ist das nicht abstoßend?
Nein, ehrlich gesagt, wenn du im Restaurant auf der Toilette mal musst und da sitzt auch direkt einer nebenan, hörst du dann auch.
Donnerwetter,
es gibt so viele Situationen, wo du eine Toilette mit anderen teilen musst. Also auch hier beim NDR im Zweifelsfall sitzt auch dann neben einer, macht Geräusche. Also das ist gar nicht so ein großer Unterschied.
Ja, das heißt, einer neben mir ganz oben, von ganz, ganz oben. Der hat auch gedrückt wie ein Teufel.
Ja, siehste. Und ich hab meine eigene Toilette, aber nicht deswegen, weil ich unbedingt allein sein muss, sondern weil ich nachts nicht über einen Campingplatz gehen möchte, wenn ich
Auch ein Grund. Ich möchte nicht, dass ein anderer meinen abgehangenen, schlaffen Körper sieht, wenn ich muss ja durch Brustzeit bedingt 4-5 Mal die Nacht pischern.
Ja, das ist doch, dein eigenes Problem.
Ja, dann reiße ich den Reißverschluss auf vom Zelt. Und talke darüber und dann sagen die, guck mal, Tito, machen wir schon wieder pissen.
Nein, du hast doch dein eigenes Wohnmobil. Ich war ja nur mit meinem.
Ach, siehst du, ja, okay, das ist ja kein.
Ich zählte ja nicht.
Ja,
wir haben einen 21 Jahre alten Fiat Ducato, den selbst
geil
ausgebaut.
Ja, geil.
Und da haben wir halt so eine kleine Toilette hinten auch drin.
Im Fernsehen habe ich so gesehen.
Ja, eben. Das habe ich doch alles schon gezeigt. Also, es gibt ja gar nichts mehr in diesem sehr kleinen Auto, was noch nicht im Fernsehen zu sehen war. Außer ich auf der Toilette. Und das wird auch nicht passieren.
Und das drücken wollen wir nicht sehen.
Sehr gut, also das habe ich für mich gelöst. Zweite Frage ist, wie viel 50-Cent-Stücke braucht eine vierköpfige Familie, zwei Wochen unterwegs? Du brauchst es für alles. Du brauchst für alles 50 Cent. Zum Teil muss ich sogar nachts irgendwie 50 Cent einwerfen für Strom.
Echt?
Für
Aber wo
waschen.
Warst du denn?
Ja, also
in Deutschland?
In Deutschland, ja.
Im Süden braucht man entweder gar nichts zum Duschen und so für die Toilette oder man kriegt so Jetons. Da kannst du am Anfang so ein paar kaufen, aber das ist eigentlich relativ selten. Also
dann für Waschen? Du musst ja, ich muss schön waschen.
Also ich wasche nie auf dem Campingplatz. Ich nehme immer genug mit, dass ich das nicht brauche. Also.
Ja gut, aber es geht zu zweit, zu viert wird das
schon
schwierig.
Okay, mit den Kindern haben wir schon öfter gewaschen, das stimmt. Ja, ne? Da haben wir gewaschen. Und Duschen haben wir aber auch, ehrlich gesagt, auch immer, weil wir immer am Meer sind, haben wir nur so eine Solardusche dann. Und da wurden die Kinder, wenn die aus dem Wasser kamen, einmal mit der Solardusche abgeduscht und brauchten jetzt nicht ins Waschhaus rein. Also.
Aber leidet denn die Hygiene des eigenen Körpers nicht intensiv darunter, Bettina?
Ich bin da ja nicht so zimperlich. Ich gehe 100 Mal am Tag ins Meer, da bin ich ja sauber. Brauche mich doch nicht nur einseifen.
Ja, stimmt, ja.
Also das ist der Zauber der Verwahrlosung, den Bettina auch anspricht.
Genau, die eigene, wie war das noch der Spruch? Camping ist, wenn man die eigene Verwahrlosung als Erholung empfindet. Da muss man mit leben können.
Oh, den lasse ich erstmal sacken.
Also meine Verwahrlosung kann ich auch
das
gut
ist geil
akzeptieren, nur die von den anderen.
Nein, aber wenn ich selbst zum Beispiel müffel, ich werde wahnsinnig. Aber man muss ja, die Stimme, hast recht, ja. Und wenn man jetzt kommt, also ich habe noch nie probiert, aber
du wirst eins mit der Natur, wie so ein Fuchs. oder so.
Fuchs. Iltis heißen die Tiere. Iltis. Mit dem strengen Geruch. Das sind Iltisse, Bananowski.
Ja, also wie gesagt, man kann da wirklich mit leben. Man muss, es verändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Also mit Kindern ist es natürlich ein bisschen aufwendiger.
Ach, diese Räumerei, ja, von morgens bis abends rumräumen. Immer liegt da ein Kind oder ein Mann.
Die können doch draußen spielen. Ich habe die immer sofort rausgeschickt, die Kinder. Die waren immer draußen, immer schmutzig, haben das geliebt. Und also die sind beide Camper, meine Kinder. Er war jetzt im Erwachsenenalter, also das hat denen gefallen.
Du hast ganz viel Sympathie von mir. Ich habe mich da jetzt so reingefuchst, dass ich gedacht habe, ich gebe dem Ganzen noch eine Chance. Außer dem Essen. Also 2 Wochen lang Würstchen grillen. Aber du hast das auch schon ein bisschen perfektioniert.
Ja, wir gehen ja auch essen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt jeden Tag grillen oder kochen. Das ist einfach auch zu umständlich beim Campen, finde ich. Weil man grillt ab und zu mal und dann machen wir mal einen Couscous-Salat und so. Je nachdem, wo man ist. Wenn man irgendwo ist, wo es überhaupt nichts gibt, dann machen wir das. Aber sonst gehen wir natürlich auch essen.
Wäre ich denn für dich Pizza ein Camper-Typ? Also wenn du mich so siehst... Also du bist jetzt gar nicht gefragt, Mauri Badanowski. Ich gucke vor Tietchen an. Wäre ich nicht der typische Camper-Typ, so mit meinen 78 Jahren, also nicht mehr jugendlich straf, aber wenn ich da so meinen Schlurfgang mache, würde ich das Mitleid des Platzes haben, aber das wäre glaube ich alles, ne?
Die würden dir alle hinterherlaufen, genauso wie im Altersheim. Kennst du die Geschichte, dass Carlo mal, mein Vater war im Altersheim und da haben die Jubiläum gefeiert und haben die sich eine kleine Talkshow überlegt und haben mich gefragt, ob ich wohl irgendjemand von meinen Kollegen, ob ich vielleicht mit einem prominenten Gast, und habe ich gedacht, wenn, dann frage ich Carlo, und Carlo hat natürlich netterweise auch sofort zugesagt, und dann habe ich da, als der Carlo das Altersheim betrat, du kannst dir nicht vorstellen, was da los war. Das war, ich sag immer, die Blinden konnten wieder sehen, die Lahmen konnten wieder gehen, die 100-Jährigen haben sich auf ihren Rollstühlen hochgestemmt und sind Carlo hinterher. Also das war einfach so unglaublich. Groß. Und so wäre es auf dem Campingplatz auch, weil es sind ja gerade auf deutschen Campingplätzen sehr viele Rentner. Und die wären
also da wäre meine Chance, ne?
Ja, ausrasten, okay. Wenn die Carlo sehen würden. Und ich finde ja das schön, also wenn ich das kurz sagen darf noch, bitte. Ich finde, man muss sich ja, oder man sollte sich in allen Lebenssituationen, auf allen Parkett sozusagen wohlfühlen. Ich kann genauso in ein Sternerestaurant, ich kann in ein Luxushotel, da fühle ich mich genauso souverän und wohl wie auf einem schlichten kleinen Campingplatz, wo nur eine kalte Außendusche ist. Ich brauche den Luxus nicht, aber wenn ich ihn habe, finde ich ihn auch schön. Also ich kann da so locker hin und her switchen, so. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass man sich nicht dann so, also neulich habe ich, es war so lustig, ihr kennt doch Michel Friedmann, ne?
Ja.
Michael
Friedmann.
Hallo. Mit dem habe ich
ist
da auch
typischer, klassischer Camper.
Klassischer Camper. Mit dem habe ich mich unterhalten, weil seine Frau, Bärbel Schäfer, die wollte das unbedingt mal ausprobieren. Und dann meinte er, ich weiß nicht was. Aber die beste
das
Frage
ja
war,
so tierisch
er guckt mich an und sagt, also, wo bügelt man denn da?
Der sieht doch auch wie ein Herr immer, Michel Friedmann, sowas gepflegt.
Da habe ich gesagt, Michel, also wirklich, ich meine, gebügelte Hemden, ich meine, da muss man sich eben dann auf so einem Platz, dem Campen ein bisschen, dann meinte, anpassen, wolltest du gerade sagen, an, so mit so einem angewiderten Gesichtsausdruck.
Ja.
Gut, also man muss es für sich ein bisschen auch selber
Aber wenn du Bärbel Schäfer und Michel Friedmann zum Camping überredet hast...
Sie ja, ihn nicht. Er würde es nie
das
machen.
Das würde mich wirklich, wenn ich Michel Friedmann morgens beim Frühstücksbüschel.
Die Bärbel Schäfer ist ja ein Traum.
Geschirr
ne? Habe ich nie kennengelernt, aber ich sehe ihn immer nur als Herr.
Ja, ja.
Mit unfassbaren Bügelfalten und diesem gegelten Haar und mit seinen gestochen, scharfen, nicht gerade angenehmen Fragen, die er dann abschießt und so. Aber ihm beim Camping vorzustellen, kann ich mir den nicht so in der Theorie.
Das passt auch gar nicht zu ihm. Aber sie hat es ausprobiert mit ihren Söhnen und fand es auch ganz okay. Sie hat sich immer darüber aufgeregt, dass die Satellitenschüssel, ich gucke ja zum Beispiel auch, wir haben gar keine Satellitenschüssel, aber sie wollte gern Fernsehen und das funktioniert oft nicht so gut. Und wir haben ja gar keinen, ich würde nie Fernsehen beim Campen. Gut, also ich, wie gesagt, es gibt mir so ein Freiheitsgefühl. Wir fahren immer weiter,
ja, ist toll.
Ungebunden
ja,
und
ja,
immer
ist
draußen
toll.
Und so. Ich mag das.
Das Schöne an dir, Bettina, ist ja, für dich vielleicht so ein zweischneidiges Schwert, dass du so nahbar wirkst. Also selbst wenn du vielleicht mal einen schlechten, arroganten Tag hättest, könnte ich mir vorstellen, dass Menschen direkt auf dich zukommen und dich anfassen wollen. So, ach Mensch, oder vielleicht auch denken, die kenne ich doch irgendwoher, bevor sie überhaupt merken, okay, ich kenne sie gar nicht persönlich, ich kenne sie nur aus dem Fernsehen. So, das gibt wahrscheinlich relativ viele Kontakte in so einem Raum wie auf so einem Campingplatz.
Ja, aber es geht eigentlich. Also klar wird man angesprochen, aber immer ganz nett. Also ich habe wirklich ganz selten mal erlebt, dass Leute einen so richtig unangenehm, so distanzlos angesprochen haben. Jetzt waren wir zuletzt in Frankreich, da habe ich dann immer von den Nachbarn gehört, dass wenn wir weg waren, immer welche stehen geblieben sind und unser Auto fotografiert haben. Das haben sie aber
ja,
nur gemacht,
toll.
Wenn wir weg waren.
Das sind die
ja,
Tietchen.
Toll.
Hier,
ja, genau.
Wir wohnen direkt neben den
ja,
Tietchen.
Toll. Das ist doch toll.
Aber so, dass, also ich kann nicht sagen, dass ich es unangenehm empfunden habe. Das Schönste war überhaupt, als ich mit Jahren Jared auf der Insel Pöhl war, da haben wir auch diese Sendung gedreht und da waren ja ganz viele Camper, die mit uns getanzt haben. Ne? Jared hatte ja irgendwie so eine kleine Tanzformation. Und dann kamen die alle an, da waren bestimmt 20, 30 Leute und eine Frau, die war seit 30 Jahren Dauercamperin auf diesem Campingplatz und die ging so neben mir her. Guckte immer so mit ihren strubbeligen Haaren so ein bisschen zu mir hoch und sagte so, wissen Sie, Frau Tietjen, was wir an Ihnen und dem Herrn die Baba so toll finden. Und das hätten sie bei dir genauso gesagt. Ich sage, nee, sagte, Sie sind genauso wie wir.
Ja,
siehst du, das fand ich, war das schönste Kompliment überhaupt.
Das meine ich ja. Das nicht verstellen, sondern eins zu eins.
Das würde man zu so einer Ina Müller jetzt nicht sagen. Da würde man vielleicht sich umdrehen und sagen, hast du die gesehen? Aber man würde sie nicht ansprechen. Ja. So, das ist, glaube ich, das ist Fluch und Segen zugleich vermutlich.
Ja, ja, aber ich, mir ist es so lieber, muss ich sagen, als wenn ich mich immer verstellen müsste und immer aufpassen, werde ich nicht fotografiert. Wenn
geht
diese,
gar nicht.
Das ist halt mir viel zu lästig.
Geht
also das,
gar nicht.
So habe ich, so, ich geh, will überall hingehen, ich will alles machen, was ich sonst auch machen würde, wenn ich nicht im Fernsehen wäre. Genauso leben und das tue ich auch.
Ja.
So, wollen wir noch kurz zu dem anderen Thema kommen?
Ja, mal ganz kurz, weil ich habe Termine.
Ja. Was soll das
Bananowski,
ich
habe Termine jetzt, bitte.
Ja,
welches andere Thema nehmen wir mal?
Naja, wir haben uns jetzt schon häufiger darüber unterhalten, dass du, sag mal, erste Erfolge bei der 40-Grad-Wäsche gefeiert hast.
Na, in der Theorie.
Ja, genau. Also, und dass du aber tatsächlich wirklich, das meinte er ernst.
Das wird jetzt kritisch.
Dass er meint, man wäre, also er als Mann wäre physiologisch wie kognitiv nicht in der Lage, einen Haushalt zu schmeißen. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, dass bei euch die Rollenverteilung ja anders ist. Wahrscheinlich hängt ja das Thema auch
so in
Ohren.
Ich habe sehr oft das Lied dann des Mannes gesungen.
Genau. Ja.
Ohne ihn zu kennen. Ich habe gesagt, der Mann von Bettina, das ist unfassbar, der schmeißt alles.
Das ist er, und, ist auch so.
Ja, ja, toll. Und, also bei mir ist, ich habe ja ganz schmale Grenzen und wenn ich dann zum Beispiel die Geschirrspüle ausräume, dann gibt es von meiner Tochter, meiner Frau, also einen ganz leisen Anfangsbeifall. Und wenn ich dann sage, soll ich noch darüber hinaus, dann wird gleich Nein gesagt. Ich weiß gar nicht was. Hier haben wir auch eine rote Linie. Ich darf die Küche nicht betreten. Also ich habe es ganz schwer zu Hause.
Wie, aber du machst mal nicht mal was zu essen und mal Frühstück oder so?
Wie geht das denn?
Wieso denn nicht?
Na, ich kann das doch nicht.
Ach, Carlo.
Nein, ich bin jetzt, ich werde irgendwann 90. Ich kann das nicht.
Ja, das ist aber, du willst es nicht. Das ist ja nur ganz klar ein Synonym. Du willst es nicht. Also mein Vater, meine Mutter ist ja jung gestorben. Da war mein Vater Anfang 60. Der musste das dann nun lernen und hat alles. Am Ende konnte alles. Er konnte sich selber versorgen, konnte kochen, konnte bügeln.
Dazu war sein Seepferdchen noch gemacht.
Ja, aber das ist, nee, mein Mann konnte nicht.
Nein, bei mir ist es keine Schutzbehauptung. Ich war immer so bequem in meinem Leben und habe auch nie das ausgenutzt. Es war einfach so, dass ich Mädels hatte, in diesem Fall jetzt die Mütter meiner Kinder, die das alles gemacht haben. Und ich habe mich aber nie aufgedrängt, weil aus Faulheitsgründen.
Aber du hast doch manchmal jetzt ein bisschen
Bock. Wo ist der Finger?
Heute gibt es keinen.
So, welcher Finger?
Wenn Steffi dann sich in Rage redet, dann kommt der Finger so ganz langsam. Ich sagte immer, da ist der Finger wieder, der Finger.
Aber du hast doch manchmal, ich habe doch festgestellt, dass du manchmal ein bisschen Bock hast, auch dich tatsächlich.
Ja, aber
der wird dann
erstickt.
Das kennt man ja an sich selber, dass du einfach Angst hast, deinen eigenen Ansprüchen nicht zu genügen. Dass du das Gefühl hast, hier.
Das höre ich gerne.
Oder dass die Frauen, das ist ja sehr oft so, ja, dass Frauen es gar nicht delegieren wollen. Sie möchten das nicht, weil sie glauben, dass sie es besser können.
Du bist in einem Abhängigkeitsverhältnis und da mache ich mir jetzt große Sorgen.
Nein,
du musst dich daraus befreien.
Nein, musst du nicht.
Ja.
Ich fühle mich da kommod. Ich bin kommod.
Also
die, wie ich jetzt liebe, die kommod.
Man muss ja auch sagen, Dinge ergeben sich ja. Also als mein Mann angefangen hat, sich um die Kinder und also da war das erste Kind war ja nun ein Baby, sich darum zu kümmern, da konnte der nichts. Also er konnte saugen und sowas. Ne, und
da
bügeln,
bin ich auch groß.
Aber er konnte eine Dose aufmachen. Er hat
auch,
nicht,
kann
konnte
auch,
überhaupt nicht kochen.
Aber dann
ne?
aufmachen.
Hat sich alles ergeben im Laufe der Jahre. Der ist ein Spitzenkoch.
Ja,
also kann und er kann auch solche, mit alles was Geld und Haushalt, das habe ich auch noch nie gekonnt. Ich beschäftige mich nicht gerne mit Geld. Also
ich auch nicht.
Ich verdiene das und arbeite... Millionenschuld,
kannst
du immer wieder sagen.
Ja,
aber
ja.
Das finde ich ganz angenehm. Das bei uns ist
toll.
Das super verteilt.
Ja.
Ich gehe arbeiten und rede mit Leuten und verdiene Geld. Und mein Mann hat alles im Griff, was darüber hinaus im Leben so geregelt werden muss. Und das finde ich angenehm, dass der das kann.
Ist
das
beneidenswert.
Es ist ja deutlich mehr, als mal einen Kaffee zu kochen oder die Wäsche zu machen. Deshalb, du hast ja recht, das ist ja dieser ganze... wie nennt man das, Mental Load, also Dinge, die man erledigen muss, die im Hintergrund ablaufen und die wirklich kompliziert und komplex sind und wo man erst in Ingenieur.
Er ist Ingenieur, genau. Ne? Also der kann auch sehr, ist ein sehr sachlicher, organisierter Mensch. Der, zum Beispiel, wo sind Zeugnisse, wo sind Unterlagen, ja. Was mit den ganzen, mit der ganzen Buchhaltung, was mit, also der weiß, also ich habe früher, mein Mann fährt immer einmal im Jahr in Skiurlaub, das hat er immer gemacht mit seinen Freunden, als die Kinder ganz klein waren, habe ich den auf der Piste angerufen, habe gefragt, wo das Klopapier ist, wo die Staubsaugerbeutel sind. Ich wusste nichts, es war alles toll, organisiert, irgendwelchen Schränken und so. Und dann hat er gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich wusste es nicht.
Viele Parallelen zwischen ihm und mir. Ganz viele Parallelen.
Das ist wirklich, wenn das so eingeschliffen ist, dass der eine da ist dafür zuständig und die andere ist dafür zuständig, dann ist das eben so.
Das kann ja funktionieren, solange wie es keine Revolution gibt, ne? Dass der eine sagt, jetzt möchte ich aber auch und da die Interessen irgendwie aneinander stoßen. Das ist ja geschlechtsunabhängig.
Das muss schon ein gegenseitiges Einvernehmen sein. Und man muss auch, man darf nie also den anderen überlasten mit oder überfordern. Wir haben das immer so gemacht, wenn ich dann frei hatte, habe ich mich natürlich um die Kinder gekümmert. Er konnte Sport machen oder irgendwelche Möbel bauen und machen, wo er Lust zu hatte. Also man muss ja seine eigene, das ergibt sich aber auch im Laufe der Jahre, dass jeder dann so lebt, wie er sich wohlfühlt. Und wenn das nicht mehr so ist, dann muss man halt drüber reden. Ne?
Ist er denn rentenmäßig abgesichert? Ich meine, das ist doch die Frage, die man immer Frauen stellt, ne?
Er hat ja so eine private Lebensversicherung, also eine private Rentenversicherung.
Aber du hast davon eh keine Ahnung, habe ich ja gerade.
Ich habe davon nicht so viel Ahnung, aber er hat das alles geregelt, brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken zu machen. Er hat auch das Glück, dass er von seinen Eltern auch so ein Haus geerbt hat, schon recht vorzeitig. Also insofern ist er schon auch ganz gut abgesichert. Also.
Unser Udo ist immer noch eine gute Partie.
Unser Udo. Ich habe den noch nie, mein Mann heißt ja wirklich, ich habe den noch nie Udo genannt. Der hat sich mir vorgestellt.
Dicken,
hat er gesagt.
Hat er nicht gesagt.
Weil er wurde von allen Dicken genannt. Das ist sein Spitzname. Hat sein Vater, als er Kind war, mal Digger oder Dicken irgendwie zu ihm gesagt. Und seitdem heißt er Dicken.
Ist so toll.
Ich habe nie Udo genannt in meinem Leben.
Udo ist auch einer dieser Namen, die, glaube ich, sehe ich jetzt so schnell keine Renaissance tatsächlich. Aber
komischerweise. Also ist überhaupt nicht kein Wunder.
Udo und Helmut.
Ich habe mal so ein Buch geschenkt gekriegt. Heirate nie einen Udo.
Ist passiert.
Ist heute nicht mehr so schwer, wie keinen Udo zu heiraten. Ich finde, alles kann ein Mann, was eine Frau kann. Ich habe im Gegensatz zu dir gar keine Vorurteile. Eine Lage finde ich schlimm. Kinderturnen und Spielplatz. Das stelle ich mir nicht jetzt. Jetzt gibt es ja so sich selbst verwirklichende Väter auf dem Spielplatz. Die gab es aber damals nicht. Die gab es nicht vor 20 Jahren.
Nee, aber mein Mann, das Spielplatz hat er immer genossen, weil er brauchte nie irgendwas mitzunehmen. Die Frauen hatten alles. Also er ist ohne
damals
alles.
Damals war noch Capri-Sonne und Hanuta.
Ja, die hatten aber auch Apfelschnitze, kleine Kekse, was zu trinken, Feuchttücher, um den Kindern die Hände abzuwischen. Das hatten die alles dabei. Ja. Mein Mann brauchte nichts. Er hat immer gesagt, ach, nee, brauche ich nicht. Also wenn ich ging, dann nahm ich natürlich alles selber mit, aber
da
er nicht.
Da sehe ich mich wieder.
Und,
da erkenne ich mich wieder.
Und da muss ich sagen, es gibt eine Steigerung zu Sport, also Leichtathletik, Fußball, was die Kinder alles gemacht haben. Die Steigerung ist musikalische Früherziehung. Mhm. Und das hat mein Mann wirklich gehasst, wenn er Hand in Hand mit den Müttern im Kreis tanzen musste. Da hat er einmal gemacht und hat gesagt, nie wieder. Hat er gesagt, entweder gehen die alleine oder du gehst mit denen.
Ja, das gönne ich ihm aber auch wirklich. Also ich finde, da ist auch
guck mal, meine Älteste ist 41 und ich sehe mich vor 38 Jahren da.
Das hast du auch gemacht.
Du auch?
Natürlich.
Was
mit riesigen Schwitzflecken unter den Armen und konnte, und jetzt machen wir Flügelchen-Tanz. Ich sage, nee, ich wollte die Arme nicht hochheben, weil ich so geschwitzt habe in diesem Kreis von Müttern. Die meisten waren noch also gefüllt, schwanger. Und ich saß da mit diesen Flügeln am Körper und habe gesagt, mir ist es so peinlich hier. Der einzige Mann im Kreis.
Du hast ein gestörtes Verhältnis zu deiner Körperlichkeit.
Ja, natürlich, bis heute.
Dazu kann ich auch noch was beisteuern. Geburtsvorbereitung, also diese musikalische Früherziehung wird nur noch von der Geburtsvorbereitung getoppt. Als mein Mann von der...
Hat er auch die Kinder entbunden?
Nein, wir haben ja Partner, die Männer mussten mit. Ja, und dann hat sie so Übungen mit uns gemacht, wie das ist, wenn man, also entbindet und so, und hat dann gesagt, so, und jetzt sprechen wir alle mit unserer Scheide. Und da hat mein Mann gesagt, so, jetzt machen wir mal.
So geil! Ja, wir könnten jetzt auch nicht scheiden. Ich finde, jetzt ist auch der Tag gekommen.
Hatte Udo so wenig zu sagen wie Hinak Schönemann zu seiner Frau.
Nämlich ein Problem. Und vielleicht kann Bettina uns ja helfen, als wirklich sehr offene Menschen. Wir wollen uns hier nämlich jetzt 4 Wochen von unserer geliebten Bagage da draußen am Radioempfängnisgerät trennen. Wir machen 4 Wochen Pause. Aber jetzt haben wir schon überlegt, Stefan, ich im Vorfeld, wie machen wir das denn jetzt?
Ich habe dich gebeten, dir eine gute Geschichte auszudenken.
Aus familiären Gründen. Wir können es so. Nicht. Also jetzt, die Termine häufen sich. Ich werde jetzt in Berlin gebraucht, bei Olaf Scholz und vielen, auch bei mir persönlich.
Du machst Schluss mit Bodyshaming einfach. 4 Wochen.
Ja, aber nein, trotzdem. 4 Wochen jetzt keine Grauzone. Wie geht das denn? Aber wir müssen da durch. Was können wir jetzt erzählen, Bettina?
Ja, warum ihr das nicht mehr in 4 Wochen
also
nicht macht?
Termindruck glaubt uns keine Sau. Also mir zumindest nicht. Bei Steffi ist es anders. Die ist ja Ghostwriter von, ich weiß nicht, bis hinzu. Aber ich bin einfach nur, ich lungere ja noch rum.
Und du schwimmst, du übst Schwimmen.
Du schwimmst und dann treffen wir uns im Advent wieder und zwar zu deiner Prüfung. Und,
ach so.
Aber ich kann ja dann doch noch was in eigener Sache sagen. Ab dem 9.11. gibt es was Neues. Das heißt dann Flexikon. Ist schon ein Instagram-Kanal. Mehr gibt es noch nicht dazu.
Flexikon.
Genau wie du jetzt, Bettina, gucke ich ja diese Frau an, die Frau Badanowski. Wovon redest du denn
das
jetzt?
Das wird auch ein Podcast sein. Wir nennen es Laber-Podcast mit Bildungsauftrag.
Du machst hier Werbung für einen anderen
zum
Podcast?
Ersten Mal in meinem Leben. Wir haben dich beworben an allen Ecken und Enden.
Was? Du siehst einen alten Mann aus. Das ist in meinem Alter nicht ganz ungefährlich,
bitte
was hier
machst. Bitte beruhige dich doch. Und dann kehre ich geläutert. Und dann kehre ich geläutert zu dir zurück. Alle anderen Podcasts haben mich bisher enttäuscht. Bettina, du bist morgen im Fernsehen, weil das wird ja am Donnerstag ausgestrahlt. Dich sieht man morgen wieder, oder
was? Ja, am Freitag, also um 22 Uhr in der Talkshow mache ich mit Barbara Schöneberger eine ganz besondere Talkshow. Und zwar feiern wir 75 Jahre Niedersachsen. Und das wird mörderlustig, weil es kommt nicht nur der amtierende Ministerpräsident, sondern auch 3 ehemalige und Olivia Jones. Ich meine, besser geht's doch nicht, oder?
Hallo, hallo bitte, ja, ist schon gern.
Und da kann man ja, also zu Niedersachsen, das wird sich auch wie ein roter Faden durch die Sendung ziehen, kann man ja nur dieses hier sagen. Ich hoffe, ich krieg's hin.
Die Scorpions.
Ja, genau. Die kommt natürlich nicht, aber die Musik wird stattfinden.
Ja, stimmt. Ja.
Ja, das ist Niedersachsen.
Ja, du, lass mir mal das Schlusswort sagen. Weißt du was, du? Bettina, weißt du was? Das war wie immer. Ich habe mir das auch genauso vorgestellt, wie das jetzt abgelaufen ist hier.
Bettina, ja, es war total schön, dass du dir Zeit genommen hast. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Vielen Dank dafür.
Es hat richtig Spaß gemacht mit dir. Ihr seid ein herrliches Pärchen, ihr
beiden. Ja, also,
mach das bitte noch lange weiter so.
Du bist super, Bettina, und ich freue mich hier. Am 23. Dezember sind Bettina Tietje und Carlo von Dietemann vor den Kameras von Das. Und wir werden da mal, das Schönste ist, eine ganz kurze Schmunzette zum Schluss. Bettina und ich waren mal zusammen auf dem Roten Sofa. Bettina moderierte, ich war ihr Gast. Und das war ein Gag, der sich dann später als Running Gag herausstellte. Jedes Mal, wenn sie einen Monolog hatte, habe ich mich vorgebeugt. Und mein Kopf war voll zwischen Kameralinse und ihr. Und Bettina wollte ganz normal anfangen. Und dann kam aus der Regie, weitermachen. Und ich wollte, seitdem muss
das machen wir am 23.
Hundertprozentig. Das ist das Geile, weißt du, wenn du dich auf eine Sendung jetzt schon freust, weil es kann nur geil werden.
Du darfst jetzt deine verabschiedenden Worte.
Ciao, Bella. Ciao, Bellas.
Tschüss, Carlo.
Tschüss.